Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hahner. Schönen guten Abend. Bei uns geht's heute um einen Messenger-Dienst, der bis vor kurzem nur wenigen Menschen bekannt war.
Telegram bietet viele Features, die es sehr schön nutzbar machen, genau für diesen Anwendungsfall von Attila Hildmann, einfach eigene Inhalte an eine Zielgruppe zu transportieren.
Der Sicherheitsforscher und Hacker Roland Schilling gegenüber dem Deutschlandfunk über Telegram. Wir sprechen gleich mit unserem Korrespondenten in Moskau darüber, was über das Finanzierungsmodell des Messengers bekannt ist. Außerdem, die EU-Kommission will durch die Corona-Pandemie offenbar gewordene Lücken in der Arzneimittelversorgung schließen und in Südhessen hat ein skandalgeschüttelter AWO-Verband Insolvenz angemeldet. Wir starten aber mit dem Blick nach Berlin, wo Bund und Länder darüber beraten, wie das öffentliche Leben im Dezember eingeschränkt werden soll, um ein möglichst normales Weihnachtsfest zu ermöglichen. Besonders umstritten ist eine Maßnahme, die die Wirtschaft betrifft. Konkret geht es um den Einzelhandel und die Frage, wie viele Menschen sich auf wie vielen Quadratmetern aufhalten dürfen. Und auch um die Frage, wie lange die Politik der Wirtschaft noch finanziell unter die Arme greifen kann. Eine Frage, die sich stellt, einen Tag bevor der Haushaltsausschuss im Bundestag den Etatentwurf fürs nächste Jahr finalisieren soll. Theo Gers über die Gemengelage.
Mit Spannung warten 245.000 Hotels und noch mehr Gaststätten und Einzelhändler auf Entscheidungen aus dem Kanzleramt. Denn über wichtige Details wird noch verhandelt. Klar ist, der Lockdown auch für Spaßbäder, Theater oder Kinos wird bis zum 20. Dezember verlängert. Unklar ist, ob Restaurants oder Hotels danach aber über die Feiertage und den Jahreswechsel wieder öffnen dürfen und wenn ja, bis wann. Umstritten auch der Vorschlag, in Geschäften die Zahl der Kunden noch weiter zu begrenzen, auf einen pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche. Bisher sind es 10 Quadratmeter.
Das scheint ein ausgedachter Wert zu sein,
schimpfte noch am Morgen Stefan Gent vom Einzelhandelsverband HDE und rechnete vor, was die neue Regel bedeuten würde. Derzeit dürfen 100 Kunden in einem 1000 Quadratmeter großen Supermarkt gleichzeitig einkaufen. Künftig wären es nur noch 40.
Das würde vor den Supermärkten für wahnsinnige Schlangen sorgen im Winter und in Innenstädten natürlich nochmal viele Kunden abhalten, überhaupt einkaufen zu gehen. Wenn nur ein Kunde pro 25 Quadratmeter zugelassen wird, das ist völlig unsachgerecht und wird eben auch zu einem Chaos führen, auch wieder zu Hamsterkäufen. Und das alles brauchen wir gerade jetzt in dieser Phase nicht.
Denn wer einmal drin wäre, würde die Gelegenheit nutzen, Stichwort Hamstern, weshalb die in der Schlange vor dem Laden dafür noch länger warten müssten. Inzwischen scheint ein Kompromiss gefunden. In Geschäften bis 800 Quadratmetern soll es bei höchstens einer Person pro 10 Quadratmetern Verkaufsfläche bleiben. In größeren Geschäften darf auf der 800 Quadratmeter übersteigenden Fläche höchstens ein Kunde pro 20 Quadratmeter noch einkaufen. Im Beispiel des 1000 Quadratmeter großen Supermarktes hieße das, statt bisher 100 dürften noch 90 Kunden zugelassen werden. Deutlich mehr als die einmal angedachten 40. Genau das hatte FDP-Chef Christian Lindner zuvor als Verödungsprogramm für Innenstädte abgekanzelt und gleichzeitig noch ein anderes Ärgernis aufgespießt: die schleppende Auszahlung der Corona-Hilfen für November. Bisher ist kein einziger Cent geflossen.
Das darf sich jetzt nicht wiederholen bei den Dezember-Hilfen. Unser Vorschlag ist, dass die Betriebe, die eine November-Hilfe bekommen, keinen eigenen Antrag stellen müssen für die Dezemberhilfe, sondern dass einfach der Auszahlungsbetrag für den November verdoppelt wird, um den Dezember mit abzudecken.
Das, so Lindner, wäre eine schnelle und unbürokratische Hilfe. 15 Milliarden Euro allein für den November kalkuliert das Finanzministerium für die Hilfen ein. Noch einmal 17 Milliarden Euro könnte die Verlängerung im Dezember kosten. Viel Geld steht im Schaufenster, kritisiert auch Christian Dürr, FDP. Allein die Bazooka hat offenbar Ladehemmung.
Da muss eine Bürokratie aufgebaut werden, was die Anträge betrifft. Wir brauchen teilweise Notifizierung aus Brüssel. Und das Dritte ist, da muss es auch verarbeitet werden, genehmigt werden, geprüft werden, ausgegeben werden. Da kann man auch was besser machen bei bestimmten gezielten Hilfen, Stichwort Unternehmerlohn. Die Hoffnung, dass man hier planwirtschaftlich mit Steuermitteln versucht, eine Volkswirtschaft auf Pump am Leben zu halten, daran wird man immer scheitern.
Zumal die Anti-Corona-Maßnahmen teuer werden. Ab morgen legen die Haushälter aller Fraktionen letzte Hand an den Bundeshaushalt 2021, der, da ist sich Otto Fricke, FDP, sicher, auch wieder Schuldenrekorde bringen dürfte. 218 Milliarden Euro an neuen Schulden waren für dieses Jahr eingeplant. Es werden, da die Mittel nicht wie geplant abfließen, wohl weniger, rechnet Fricke vor. Aber dafür kommt es 2021 schlimmer.
Ich gehe von ca. 170 im Jahre 2020 als Schlussrechnung aus, wenn es nicht noch große Verschiebungen gibt, und gehe in Richtung, das muss ich ganz klar sagen, 180, wenn nicht sogar 190 im nächsten Jahr.
Fricke rechnet hier in Milliarden und glaubt eben nicht, dass Finanzminister Scholz mit 160 Milliarden Euro Neuverschuldung auskommt.
Der Stand von Theo Gers und wie das Wirtschaftsministerium heute mitgeteilt hat, ist die Beantragung der Novemberhilfen ab heute möglich. Teil der Beratung zwischen Bund und Ländern ist auch die Deutsche Bahn. Sie wird aktuell von weniger Reisenden genutzt als sonst und die Reaktion, sie soll ihre Kapazitäten ausbauen. So berichtet es heute die Nachrichtenagentur Reuters. Das klingt erstmal paradox, soll aber letztlich mehr Abstand zwischen den Reisenden ermöglichen. An den Geldsorgen des Konzerns wird das wohl nichts ändern. Sebastian Engelbrecht über die mittelfristige Zukunft der Bahn.
Schon im September hatte Berthold Huber, Vorstand für Personenverkehr der Bahn, die Corona-Strategie des Unternehmens erläutert.
Wir rechnen nicht damit, dass die relative Auslastung massiv steigen wird, weil wir parallel 13.000 Sitzplätze zusätzlich ins System einführen. Insofern war es immer unser Ziel, während der ganzen Pandemie möglichst viel Kapazität zur Verfügung zu stellen, auch bei wenigen Fahrgästen. Das wird auch sozusagen das Leitbild der Zukunft sein.
Bund und Länder planen zudem, die Reservierbarkeit von Sitzplätzen zu beschränken. In den Wintermonaten sollen Reisende in Fernzügen nur Fensterplätze buchen können. Bei Sitzgruppen mit Tisch sollen künftig nur noch die diagonal gegenüberliegenden Sitzplätze gebucht werden können. Eine Reservierungspflicht in den Zügen der Deutschen Bahn ist also weiterhin nicht in Sicht. Sie wird nicht nur vom Bahnvorstand, sondern auch von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG abgelehnt. Die EVG warnt, die Folgen hätte vor allem das Personal in den Zügen zu tragen. Die Fernzüge der Deutschen Bahn sind gegenwärtig nur zu 20% ausgelastet, die Regionalzüge zu 55-60%. Diese Politik, trotz schwacher Auslastung am regulären Fahrplan festzuhalten und die Kapazitäten sogar noch zu erhöhen, ist allerdings teuer. Der DB-Konzern rechnet mit einem Gesamtverlust von 5,6 Milliarden Euro in diesem Jahr. Das geht aus Papieren für die Aufsichtsratssitzung des Unternehmens hervor, wie die Frankfurter Allgemeine berichtet. Die Bundesregierung hatte bereits im Juni beschlossen, das Eigenkapital der Bahn um 5 Milliarden Euro aufzustocken, zum Ausgleich der Verluste. Allerdings könnte es sein, dass sich die EU-Kommission querstellt und nur die Hälfte der Subventionen durch den Bund zulässt. Die Konkurrenz der Bahn applaudiert. Peter Westenberger, Geschäftsführer des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen, sagte dem Deutschlandfunk:
Die EU-Kommission ist das letzte Bollwerk für einen fairen Wettbewerb, weil die Bundesregierung an der Stelle eben auf die Tatsache, dass der Eisenbahnsektor heute nicht mehr nur aus der Deutschen Bahn, sondern aus vielen Eisenbahnen besteht, überhaupt nicht geachtet hat.
Westenberger fordert statt der einseitigen Milliardensubventionen für die Deutsche Bahn wettbewerbsneutrale Hilfen.
Was uns sehr stark helfen könnte, wäre, wenn für alle Unternehmen die Trassenpreise, also die Benutzungsgebühren für das Schienennetz, weiter abgesenkt werden könnten, am besten auf null. Und dafür, genau dafür hat ja auch die EU-Kommission und das Parlament den Weg vor kurzem freigemacht. Es ist uns völlig unverständlich, warum die Bundesregierung diese Möglichkeit nicht ergreift.
Es müsse unterschieden werden, schrieb das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen an Kanzlerin Merkel, welche Verluste der DB auf die Pandemie zurückzuführen seien und welche auf Managementfehler.
Sebastian Engelbrecht über die Probleme der Deutschen Bahn. Zu Beginn der Corona-Pandemie rissen viele internationale Lieferketten auch in der Pharmaindustrie. Es gab Warnungen über Engpässe in der Medikamentenversorgung. Schnell wurde klar, dass Europa bei vielen Grundstoffen, zum Beispiel von Indien und China, abhängig ist. Das soll sich ändern. Die EU-Kommission hat dazu heute eine Strategie vorgelegt, die sich später in zahlreichen Gesetzen niederschlagen soll. Peter Kapern aus Brüssel.
Bei einem, da sei er sich ganz sicher, beteuert Vizekommissionspräsident Margaritis Schinas. Die EU habe ihre Lektion aus den Verwerfungen zu Beginn der Corona-Pandemie gelernt.
We do not want to see never again the problems that we faced during the first weeks of the pandemic.
Mit den Problemen, die es während der ersten Wochen der Pandemie gab, wolle man nie wieder zu kämpfen haben, so Skinas in Brüssel. Und in der Tat, die Probleme sind unvergessen. Es gab fast keine Produktion von Schutzmaterial innerhalb der EU. Die Mitgliedstaaten verhängten deshalb Exportverbote für Atemmasken und Schutzanzüge. Beatmungsgeräte waren Mangelware und Medikamente und Rohstoffe für die Medikamentenproduktion wurden plötzlich knapp, weil die Lieferketten aus den Herkunftsländern in Asien zusammengebrochen waren. Margaritis Skinas.
This is probably the
Das ist die wichtigste Lehre. Europa muss sich in normalen wie in Krisenzeiten darauf verlassen können, dass es jederzeit über ausreichend Schutzmaterial, medizinisches Equipment, Rohstoffe und Medikamente verfügt. Es ist lebenswichtig, dass wir die Planungen vorantreiben. Das Ziel aller Planungen hat einen Namen: strategische Autonomie. Der erste Schritt dorthin ist eine umfassende Datenerhebung, die bis zum kommenden Jahr abgeschlossen werden soll. In welchen Bereichen ist die Europäische Union zu abhängig von Drittstaaten? Das soll geklärt werden. Und wenn die Engpässe ergründet sind, dann soll Abhilfe geschaffen werden. Durch die Diversifizierung der Bezugsquellen für Rohstoffe und Medikamente, durch eine strategische Lagerhaltung und durch den Aufbau zusätzlicher Produktionsstätten innerhalb der Europäischen Union. Und um den erwartbaren Sorgen der Freihandelsbefürworter gleich entgegenzutreten, betonte EU-Kommissarin Stella Kyriakides, dass eine solche strategische Autonomie nichts mit Marktabschottung zu tun habe.
Protectionism is not in the DNA of the European Union.
Der Protektionismus stecke einfach nicht in der DNA der Europäischen Union, so die Kommissarin. Die Pharmastrategie der EU verfolgt aber nicht nur das Ziel der strategischen Autonomie, sie will auch dafür sorgen, dass alle EU-Bürger, anders als heute, die Medikamente bekommen, die sie benötigen. Dafür will die Kommission zwei Probleme lösen. Zum einen sind Medikamente teilweise so teuer, dass sie sich viele EU-Bürger gar nicht leisten können. Moderne Medikamente treiben die Preisspirale an. 50% der Haushalte in der EU fühlen sich durch Medikamentenkosten stark oder sehr stark belastet. Der Plan der EU-Kommission: mehr Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten, gemeinsamer Einkauf von Medikamenten und gemeinsame Preisverhandlungen, etwa so wie derzeit bei den Corona-Impfstoffen. Außerdem soll über die Forschungs- und Entwicklungskosten bei Medikamenten größere Transparenz hergestellt werden, weil diese Kosten die Grundlage sind für die Bewilligung von Monopolen beim Verkauf neuer Medikamente. Das zweite Problem, das die Kommission angehen will, besteht darin, dass es für viele sogenannte seltene Krankheiten überhaupt keine Medikamente gibt. Die Fallzahlen sind so gering, dass sich eine Entwicklung von Pharmazeutika für die Industrie einfach nicht rechnet. Zehntausende von EU-Bürgern sind von diesem Problem betroffen. Die Kommission will Abhilfe schaffen, indem sie die Forschung in diesem Bereich fördert und die Kosten für die Medikamentenzulassung absenkt.
Der Bericht von Peter Kapern war das. Der Messenger-Dienst Telegram ist in diesem Jahr in Deutschland einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Hintergrund ist, dass dort unter anderem Verschwörungsideologien verbreitet werden. Gleichzeitig ist Telegram im Ausland, aber auch bei Oppositionellen beliebt, die sich für freiheitliche Werte einsetzen, in Belarus oder Hongkong etwa. Und das, obwohl Telegram nicht so sicher ist, wie gemeinhin behauptet, wie unsere Sendung Medias Res heute berichtet hat. Wer oder was also steht hinter dieser App, die sich so schwer greifen und einordnen lässt? Oft wird vom russischen Messenger-Dienst gesprochen. Daher die Frage an unseren Korrespondenten in Moskau, Tilko Gries. Ist Telegram ein russisches Unternehmen?
Telegram ist im juristischen Sinne kein russisches Unternehmen oder nicht mehr, weil es inzwischen seinen Firmensitz in Dubai hat. Die Erfinder allerdings und diejenigen, denen Telegram bis heute gehört, sind gebürtige Russen, Pavel und Nikolai Durov. Pavel ist der Hauptakteur dabei, Jahrgang 1984, geboren in Leningrad, die Stadt, die heute St. Petersburg wieder heißt. Die beiden Brüder haben zusammen einiges entwickelt im Internet. Für das Internet zunächst einmal die Plattform VK oder Vkontakte auf Russisch. Das ist eine Art Facebook, im russischsprachigen Raum sehr, sehr populär, dieses soziale Netzwerk. Pavel ist auch bis heute das Gesicht von Telegram. Er lebt recht zurückgezogen. Er hat Russland, seine Heimat, 2014 verlassen aus politischen Gründen und hat gesagt, er habe keine Absicht, wieder zurückzukommen. Hat eine Weile in Berlin gelebt, lebt nun also in Dubai, hat außerdem noch die Staatsbürgerschaft eines Antillenstaates und der Messenger, das habe ich gesagt, der gehört nach wie vor ihm.
Es kostet kein Geld, die App herunterzuladen, zu installieren und Werbung gibt es auch keine auf Telegram. Wie finanziert sich denn die App? Was ist darüber bekannt?
Es ist tatsächlich nicht allzu viel bekannt darüber, wie sich diese Messenger-App finanziert. Pavel Durov betrachtet das als seine Privatsache. Er verspricht, beziehungsweise sein Unternehmen Telegram verspricht, dass die Grundfunktionen kostenlos bleiben würden, dass es niemals Werbung geben werde, dass Daten nicht verkauft würden und er auch nicht mit Sicherheitsbehörden zusammenarbeite und er habe auch niemals Wagniskapital eingesammelt für Telegram. Er hat einmal angegeben vor ein, zwei Jahren, dass ihm natürlich Kosten entstehen für das Entwicklerteam, für die IT-Ingenieure, für die Unterhaltung der Infrastruktur, die Server und so weiter. Das koste ihn jedes Jahr 12 Millionen US-Dollar. Nun muss man sich über Durovs Kontenstand keine Sorgen machen, denn er ist Milliardär. Er soll mehr als 3 Milliarden US-Dollar besitzen, das sagt jedenfalls Forbes. Und den Grundstock dieses Reichtums, den hat er über den Verkauf von Vkontakte, das soziale Netzwerk, das er für Russland in Russland gegründet hat, den hat er damals erworben. Nun hat er vor 2 Jahren einen Plan gehabt, eine Kryptowährung zu gründen, Gramm. Das hatte er vor, hat dafür auch tatsächlich viel Wagniskapital eingesammelt. Das Projekt ist dann aber gestoppt worden durch eine US-Gerichtsentscheidung. Das hätte eine neue Einkommensquelle sein können, aber so wie man es von außen bisher betrachten kann, gibt es keine weiteren Einkommensquellen von Pavel Durov.
Und nochmal andersrum gefragt, zieht Telegram denn ersichtlich irgendeinen wirtschaftlichen Nutzen daraus, wenn auch antidemokratische Kräfte diesen Dienst nutzen?
Jedenfalls keinen sichtbaren monetären Nutzen. Es ist eher ein Teil seines Images. Er pflegt seit Jahren sein Image als IT-Rebell. Er gegen Staaten, gegen Kontrollbedürfnisse. Er für die absolute Freiheit von Daten im Netz. Das hat er bei verschiedenen Konflikten mit verschiedenen Kontrollbehörden auch in Russland immer wieder inszeniert. Ja, er wirbt mit dem Einsatz von Telegram nicht so sehr in Verschwörungskreisen, sondern eher bei demokratischen Bewegungen, etwa in Belarus oder Hongkong. Das hat damit zu tun, dass dort viele Funktionen genutzt werden können. Und darauf baut er das Image dieses Messengers von Telegram.
Dankeschön, Tilko Gries mit Einordnungen aus Moskau. Superlative sind nicht unbedingt präzise, aber der Wirtschaftseinbruch mit dem Großbritannien nach Corona und dem Brexit rechnet, den kann man wohl guten Gewissens historisch nennen. Warum, berichtet Thomas Spickhofen.
Die britische Wirtschaftsleistung wird in diesem Jahr um 11,3% einbrechen, so viel wie seit 300 Jahren nicht mehr. Das zumindest erwartet die Regierung des Vereinigten Königreichs. Zum Niveau der Werte vor der Corona-Krise werden wir frühestens im letzten Quartal 2022 zurückkehren, glaubt Schatzkanzler Rishi Sunak. Im Unterhaus erklärte Sunak, die britische Wirtschaft werde in 5 Jahren eine 3% geringere Leistung haben als noch im März angenommen. Die Neuverschuldung wird nach Angaben des Ministers bei umgerechnet mehr als 440 Millionen Euro liegen. Das sind 19% des Wachstums und der höchste Wert des Landes in Friedenszeiten. Für den öffentlichen Dienst verhängt die Regierung einen Stopp aller Gehaltssteigerungen, mit Ausnahme jener von Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern des Gesundheitsdienstes NHS. Dies betrifft rund 1 Million Beschäftigte.
Thomas Spickhofen war das aus London. Zurück ins Inland. Offenbar kriminelle Machenschaften ehemaliger Führungspersonen in den vergangenen Jahren belasten die AWO in Südhessen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Schaden vor allem für die AWO-Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden geht wahrscheinlich in die 2-stellige Millionenhöhe. Nun hat der Kreisverband Wiesbaden wegen Zahlungsunfähigkeit Insolvenz angemeldet. Mehr als 400 Beschäftigte sind betroffen. Ludger Fittgau.
Überhöhte Geschäftsführergehälter, Luxusdienstwagen und aufwendige Reisen. Das Verhalten ehemaliger Führungskräfte der Arbeiterwohlfahrt in Südhessen führt jetzt zur Zahlungsunfähigkeit des ersten Kreisverbandes, nämlich dem in Wiesbaden. Der jetzige Vorstand der AWO Wiesbaden hat gestern Insolvenz angemeldet. In einer schriftlichen Erklärung teilt der Vorsitzende des AWO-Vorstandes Wolfgang Hessenauer heute mit:
Den Antrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit zu stellen, ist uns nicht leicht gefallen. Denn wir wissen, was dieser für das gesamte AWO-Umfeld bedeutet. Allerdings ist der Schritt aufgrund des jahrelangen Missmanagements im Kreisverband nun unausweichlich geworden. Mit dem Sanierungsverfahren streben wir nun einen kompletten Neuanfang an und lassen damit die Ergebnisse der chaotischen Geschäftsführung der früheren AWO-Verantwortlichen endgültig hinter uns.
Die AWO betreibt in Wiesbaden 9 Kitas, 2 Pflegeeinrichtungen und Beratungsstellen. Von der Insolvenz sind rund 420 Beschäftigte betroffen. Entwarnung gibt es für die Pflegeeinrichtungen und Kitas. Der Geschäftsbetrieb soll unvermindert weitergehen. Die Beschäftigten bekommen vorerst 3 Monate lang Insolvenzgeld. Sie fragen sich aber, wie es in Zukunft weitergeht. Die Gewerkschaft Verdi wollte die Insolvenz vermeiden. Ute Fritzel, Pressesprecherin des Landesbezirks Hessen.
Die Lösung lag ja eigentlich auf dem Tisch. Verdi hatte ein Eckpunktepapier ausgearbeitet. Darin war vorgesehen, dass die Beschäftigten ihre Forderungen der AWO gegenüber stunden und dass zum Beispiel Weihnachtsgeld, Corona-Sonderprämie oder Überstunden erst im nächsten Jahr ausbezahlt werden. Das hätte die AWO liquide gemacht. Aber die Geschäftsführung hat sich nicht geäußert, weder auf den ersten Vorschlag von uns hin, noch darauf hin, dass die Mitglieder das jetzt auch beschlossen hatten.
Heute erklärt die AWO-Geschäftsführung dazu, wichtig sei nun, dass alle Beteiligten an einem Strang zögen.
Wir sind dankbar für die bis hierhin angebotene Unterstützung seitens der Stadt Wiesbaden und auch Verdi. Auf diese Unterstützung setzen wir auch künftig und werden uns mit allen betroffenen Partnern intensiv austauschen.
Auch die FDP sieht Verdi in der Bringschuld. Janki Pürsün ist liberaler Landtagsabgeordneter und beschäftigt sich schon seit langem sehr kritisch mit der Aufarbeitung des südhessischen AWO-Skandals. Er verteidigt den aktuellen AWO-Vorstand in Wiesbaden.
Ich hätte von den Gewerkschaften erwartet, dass sie sehr viel früher die Geschäftsführung unterstützen bei dieser Sanierung. Man muss ja sehen, dass die AWO sehr lange Zeit sehr viele Einrichtungen sehr unwirtschaftlich betrieben hat. Und es ist selbstverständlich, dass die neue Geschäftsführung auch in diesem Bereich sehr viel verändern muss. Und da braucht sie auch die Unterstützung der Gewerkschaft. Wenn die versagt wird, dann gibt es auch so drastische Maßnahmen.
Die Gewerkschaft Verdi spricht nun vom zerstörten Vertrauen der Beschäftigten in den AWO-Vorstand. Ute Fritzel.
Deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass es transparent zugeht und dass nachvollziehbare Entscheidungen für die Beschäftigten getroffen werden. Schließlich sind sie die Leidtragenden. Und dann fordern wir die AWO noch auf, einen Sanierungsbeirat der Arbeitnehmer einzurichten, der die wirtschaftlichen Daten kontrollieren kann. Das macht in anderen Unternehmen der Wirtschaftsausschuss, aber so etwas gibt es bei der AWO nicht. Und dann muss bei solchen Verhandlungen natürlich auch ein Wirtschaftsprüfer der Gewerkschaftsseite dabei sein.
Die AWO äußert sich heute dazu nicht. Sie betont aber, dass sie nach Auslaufen des Insolvenzgeldes die Gehälter für die Beschäftigten wieder selbst zahlen will.
Ludger Fittgau über die Folgen der AWO-Pleite in Wiesbaden. Rund 40 Kilometer weiter östlich in Frankfurt am Main, da geht der Handelstag an der Börse zu Ende. Wir schalten hin zu meiner Kollegin Claudia Werle. Ja, wir warten nach wie vor auf Beschlüsse der Bund-Länder-Beratungen. Die Anlegerinnen und Anleger heute auch?
Ja, wobei erste Überlegungen sind ja schon in den vergangenen Tagen durchgesickert. Heute kommen dann Mahnungen vom Handelsverband Deutschland etwa. Der Vorschlag, nur noch einen Kunden pro 25 statt wie bisher pro 10 Quadratmetern Verkaufsfläche zuzulassen, das könne zu langen Schlangen vor den Geschäften führen. Es wird klar, es liegt noch ein langer, ein steiniger Weg vor uns. Für einzelne Unternehmen, für einzelne Branchen wird es Rückschläge geben. Das Münchner IFO-Institut hat heute auch eine entsprechende Umfrage veröffentlicht. Die Stimmung unter deutschen Exporteuren trübt sich ein. Das gilt für die Automobilindustrie, aber auch die Nahrungsmittelindustrie rechnet mit deutlichen Rückgängen. Das sind nur 2 Beispiele von vielen. Der DAX hat einen Großteil seiner Tagesgewinne wieder abgeben müssen, steht leicht im Plus jetzt bei 13.307 Punkten.
Diese Tagesgewinne, auch gestern schon, die kamen wegen der voraussichtlichen Nominierung von Janet Yellen zur US-Finanzministerin. Die gaben den Kursen Auftritt. Heute kommen weniger erfreuliche Meldungen für die US-Wirtschaft.
Gut, die US-Wirtschaft hat sich im Sommer zwar erholt, aber die Probleme sind einfach noch nicht vom Tisch. Verbraucher sind recht zurückhaltend, was die Konsumausgaben betrifft. Und dazu muss man wissen, dass der Konsum in den USA eine deutlich wichtigere Stütze ist, als das bei uns hier der Fall ist. Auch vom Arbeitsmarkt kommen keine guten Nachrichten. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist zuletzt deutlich gestiegen.
Großbritannien, da schauen wir noch hin, erwartet einen massiven Einbruch der Wirtschaft, so schlimm wie seit 300 Jahren nicht mehr. Der Brexit-Streit indes bleibt weiter ungelöst.
Und das 5 Wochen, bevor es dann wirklich de facto zum Austritt Großbritanniens aus dem europäischen Binnenmarkt kommt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat deutliche Worte gefunden. Sie könne immer noch nichts sagen, ob es am Ende ein Abkommen geben werde. Die nächsten Tage, die seien entscheidend.
Gucken wir noch auf Dell und HP, die vom Homeoffice-Trend profitieren.
Wer zu Hause arbeitet, braucht einen PC, ein Notebook oder ein Tablet. Und manch einer nutzt die Gelegenheit, um sich neuere, leistungsstärkere Modelle zu kaufen. Davon können Computerhersteller wie Dell, aber auch wie Hewlett-Packard profitieren. An der Börse kommt das gut an.
Dann noch Euro, deutsche Staatsanleihen und der Goldpreis.
Der Euro kostet 1,1908 $, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,58% und die Feinunze Gold 1,811 $.
Der Börsenbericht von Claudia Werle, live aus Frankfurt. Vielen Dank dorthin. Wirtschaft und Gesellschaft ist damit vorbei und gleich im Deutschlandfunk hören Sie Kultur heute. Danke für Ihr Interesse. Bis hierhin, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und sag tschüss.